Hey, ganz kleiner Hinweis vorneweg. In der Folge jetzt gleich geht's um Alkoholsucht. Kein ganz einfaches Thema. Und wenn das für euch zu krass ist, dann hört gerne einen unserer anderen Ab 21 Podcasts. Empfehlen würde ich euch den über Comfort Food. Darin macht uns Jasmin tamilisches Essen schmackhaft. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
No. Zwei kleine Bier bei Männern, ein kleines bei Frauen. Das ist die tägliche Dosis Alkohol, die als gesundheitlich unbedenklich gilt. In Wahrheit aber, liebe Leute, in Wahrheit trinken die meisten von uns statistisch gesehen deutlich mehr als das. Irgendwie muss die Badewanne Bier ja auch voll werden, die sich jede und jeder von uns laut Statistik jedes Jahr reinschütten. Was also tun, wenn wir zu viel trinken? Wie erkennt man das eigentlich und was kann man dagegen tun? Das klären wir im hinteren Teil dieser Ab 21 Folge und zwar mit der Suchttherapeutin Stefanie Bötsch. Im vorderen Teil, also jetzt hier direkt am Anfang, da lernen wir erstmal Butschi kennen. Butschi ist ein Musiker, lebt in Berlin und war immer schon der Typ, der ständig und sehr gerne gefeiert hat. Natürlich war da auch immer Alkohol mit dabei und zwar viel Alkohol. Sehr viel Alkohol. Einmal hat er mehr als 70 Bier in 6 Tagen getrunken. Irgendwann aber merkt Butschi, scheiße, ich hab's nicht mehr unter Kontrolle, sondern der Alkohol kontrolliert mich. Silvester 2021, 31. Dezember, das ist der Tag, an dem er zuletzt Alkohol getrunken hat. Seitdem lebt er abstinent. Wie er das geschafft hat und wie sich sein Leben und vielleicht auch die Musik verändert haben, darüber sprechen wir jetzt. Hi Butschi.
Hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du gekommen bist. Sag mal, du und ich, wir sind beide aus Bayern und ich würde sagen, das ist das Bierland überhaupt. Aktuell läuft die Wiesn. Wie groß ist da deine Sehnsucht, dann auch mal eine Maß zu trinken?
Boah, dieses Lebensgefühl ist auf jeden Fall da. Also gerade hatte ich damals eine Phase, wo ich mit meinem Papa immer am ersten Wiesn-Samstag zusammen auf die Wiesn gegangen bin. Damals war das so eigentlich so unser gemeinsames Highlight. Und ich sag mal so, da ich jetzt die Erfüllung in anderen Sachen gefunden habe und auch zum Beispiel das Verhältnis mit meinem Vater da in eine ganz andere Richtung gegangen ist, dass wir uns auf viel tieferer Ebene verstehen, ist es gar nicht mehr so ein großes Verlangen danach. Es gibt eben so manche Sachen, die ich halt immer noch mache, wie irgendwie feiern gehen oder irgendwas, wo ich halt gecheckt habe, ah, okay, krass, das kannst du auch machen, wenn du nüchtern bist. Aber es gibt halt auch so manche Orte, wo Leute nur zum Alkoholtrinken hingehen, was da die Hauptsache ist. Ja. Und als den Ort sehe ich das Oktoberfest halt trotzdem so ein bisschen, wenn man jetzt nicht irgendwie an Fahrgeschäften interessiert ist. Ja. Und dann meide ich's und das ist okay.
Und erinnerst du dich noch an dein erstes Bier? War da dein Vater vielleicht auch jemand, der dich dabei begleitet hat?
Nee, ich würde nicht sagen mein Vater, aber mein Vater war im Fußballer-Kontext auf jeden Fall ein großer FC Bayern München-Fan. Ich weiß auf jeden Fall, dass so der Freundeskreis und so auch dieses Fußballer-Umfeld, Fußball hat mich damals noch gar nicht interessiert, später dann irgendwann schon, dass da schon Bier immer eine große Sache war, aber niemals meine Eltern, so, die hatten jetzt nie so ein Problem, dass ich gesehen habe, dass die viel vor mir trinken, aber so das Umfeld auf jeden Fall. Das heißt, meine ersten Vorbilder hatten auf jeden Fall mit Alkohol zu tun und mein erstes Bier habe ich getrunken mit 14 und da habe ich auch gleich 4 Bier getrunken, 4 Augustiner Edelstoff.
Ja. Warum und, bei einem Schluss machen, ne? Wenn man auch 4 haben
ja,
kann.
Ja, genau. Und dann bin ich nach Hause gekommen und meine Eltern haben es nicht gecheckt. Und dann dachte ich mir so, ich bin der King.
Du bist
der Geilste. Ich kann 4 Bier trinken schon bei meinem ersten Mal. Meine Eltern checken es nicht mal.
Und meinst du, das war ein Rausch damals? Ich meine, mit 14, da ist man körperlich vielleicht auch noch anders drauf.
Ja, es war auf jeden Fall ein Rausch. Und es hat mir auf jeden Fall auch direkt eine Welt geöffnet, die mir sehr viel Spaß bereitet hat. Ich war aber auch nie das Kind, das irgendwie gesagt hat, ah, ich werde niemals Alkohol trinken oder so, sondern... Ich wusste, wenn die Möglichkeit irgendwie da ist, dann will ich das ergreifen. Und das war halt mit 14 dann der Fall. So halbstarke Jugendliche, die zum Getränkemarkt gehen, wo nicht nach Ausweis gefragt wird. Und dann haben wir uns im Wald getroffen und haben da eben besagte 4 Bier getrunken. Jeder, wir waren zu 5, haben den Kasten geleert. Ja, es war also das erste Gefühl von Wild, Freiheit. Eigentlich wie es vielleicht viele kennen.
Definitiv können da viele mit relaten, ich vor allem auch. Vor allem dieses sehr frühe Trinken, ich meine, hab's ja schon gesagt, wir beide aus Bayern, da trinken das manche, man sagt, wie Muttermilch, was natürlich Quatsch ist, aber wie ging's dann weiter? Also mit 14 hast du dann immer mehr draufgepackt und hast dann irgendwann einen Leinenkasten ausgetrunken oder, ja?
Ja, also es ist wirklich krass, so wenn ich mich jetzt angucke, was ich jetzt für ein Mensch geworden bin, dann kann ich das gar nicht glauben, aber ich hatte wirklich eine Zeit, das war so mit 17, 18, da war der Ort, an dem er mich angetroffen hat, die Allgut-Tankstelle. Und ich habe mich total gebrüstet, dass ich mal so werden möchte wie die Alkoholiker, die dort verweilen.
Okay.
Und ich kann es mir nicht mehr erklären, warum das so war, aber ich habe mir immer gedacht, das sind die Könige. Das ist das Leben, was ich irgendwann mal haben möchte.
Okay. Das hast du aber geschafft?
Habe ich geschafft, ja. Wurde ich dann aber von meinem Job gekündigt. Das ist aber eine andere Geschichte. Und irgendwann habe ich dann an dieser Allgut-Tankstelle auch gearbeitet und habe dann immer gesagt, ja, ist doch geil, ich bin direkt an der Quelle.
Ja.
Und es gab dann tatsächlich ein Ereignis, was mich dann ins Nachdenken gebracht hat. Also ich muss dazu sagen, dass ich trotzdem schon immer ein kreativer Kopf war und dass viele Leute auch gern mit mir saufen gegangen sind, weil immer irgendwas passiert ist und ich immer irgendwelche Ideen hatte. Und tatsächlich ist dann...
Was zum Beispiel, also irgendwie Scheiß zu machen, über irgendwelche Zäune zu steigen, über die man nicht steigen sollte?
Nee, oder? Gar nicht sowas, sondern es waren halt immer so Aktionen, die jetzt niemandem unbedingt geschadet haben, die aber einfach lustig waren. Zum Beispiel haben wir mal für einen Kumpel einen Instagram-Account erstellt. Dieser Kumpel war jetzt nicht irgendwie besonders, aber wir haben gedacht, lass den mal so hochhypen, dass einfach alle den kennen und feiern. Wir haben Sticker für den erstellt und der wurde halt dann irgendwie zur Legende, obwohl er nicht mal irgendwas dafür getan hat.
Im Suff habt ihr das gemacht?
Ja, waren natürlich Suff-Ideen so. Ich sage nicht, dass man kreativer wird durch Alkohol und Drogen, das ist ein totaler Missglaube, aber es eröffnet dir einen Zugang, den du vielleicht in deinem nüchternen Leben nicht hast.
Aber du vergisst auch schnell wieder.
Genau. Auf jeden Fall habe ich dieser Tankstelle gearbeitet. Dann ist irgendwann mal einer, mit dem ich Abi gemacht habe, der sehr schlau war, also der hat das beste Abi von uns geschrieben, ist reingekommen und hat mich gefragt, was ich mache. Ich arbeite jetzt hier. Und dann hat er mich angeguckt und er hat es einfach gut gemeint. Er hat gesagt, Butschi, vergeud nicht dein Talent. Und das war so ein Aufwecker, wo ich gesagt habe, okay, also wenn ich jetzt hier weiter verweil und das mein Job ist und danach wird gesoffen, dann bin ich irgendwann wirklich wie diese Alkis an der Tanke. Und je näher das gerückt ist, auch wenn es noch nicht ganz da war, desto mehr habe ich gecheckt, okay, nee, das will ich doch nicht.
Okay, das heißt, es war jemand von außen und gar nicht so sehr dein eigener Körper, der dir gesagt hat, hör mal, bist du auf oder mach mal ein bisschen weniger?
Und in der Zeit war es auch noch lange nicht, dass es irgendwie um Aufhören ging, sondern es ging einfach nur darum, okay, ich muss jetzt mal was aus meinem Leben machen, aber den Alkohol wegzustreichen, das war auf jeden Fall noch kein Ding. Und es wurde dann sogar noch schlimmer.
Und okay, was heißt schlimmer? Also gab es so richtige Aussetzer, Filmrisse, keine Ahnung, was an körperlichen Ausfällen man danach so alles haben kann? Hattest du alles?
Hatte ich alles. Ich hatte immer irgendwie Schutzengel, dass nie irgendwas Gröberes passiert ist. Ich glaube, um mich ganz nackig zu machen, gab es die eine Geschichte, wo ich auch noch zu Hause gewohnt habe, wo... ja, ich sag's ganz offen, eine vollgekackte Unterhose im Treppenhaus bei uns hing, weil ich mich angekotzt und angeschissen habe und ich habe wirklich gar nichts mehr gecheckt.
Ja.
Und bin dann aber am nächsten Tag dann trotzdem arbeiten gegangen in der Tankstelle.
Und das ist wahrscheinlich so ein Tag, wo man denkt, ah ja, es klappt ja alles, ne?
So ein typisches
Alkoholikerverhalten, was zum Beispiel, wir hatten vorher auch drüber gesprochen, bei meinem Vater ganz viel war, der hat auch gesoffen, wie nochmal was, und hat es aber immer geschafft, am nächsten Tag topfit, vermeintlich topfit in die Arbeit zu gehen und alle anderen haben es deswegen auch nicht gecheckt.
Genau, so. Man sucht im Außen nach Beweisen, warum es ja doch noch nicht so schlimm
genau.
ist.
Genau, und jetzt aber lass uns ein Stückchen vorspringen. Du hast also sozusagen deine Widerstandsfähigkeit aufgebaut, du hast immer mehr trinken können, auch schon Anzeichen für Alkoholsucht, dass der Körper sich einfach auch dran gewöhnt und dein Tagesablauf hat sich wahrscheinlich auch um den Alkohol gedreht. Aber warum war dann dieser 31.12.2021 der letzte Tag, an dem du Alkohol getrunken hast? Was hat dich dazu gebracht? Wer vielleicht auch?
Das ist ein großer Sprung. Ich versuche es aber ganz klein zusammenzufassen. Ich habe irgendwann die Liebe zum Texteschreiben entdeckt. Mhm. War dann mit Poetry Slam viel unterwegs und dann war aber irgendwie für mich immer klar, okay, Poetry Slam, das ist es nicht so ganz. Ich will Musik machen, hab's mir halt noch nicht so ganz zugetraut, bin dann nach Regensburg zum Studieren gegangen und in Regensburg habe ich irgendwie voll die neue Persönlichkeit geschafft, die immer noch auf Alkohol aufgebaut hat, aber zumindest habe ich mich mit dem Alkohol als Hilfsmittel getraut, Musik zu veröffentlichen und die ersten Schritte dort zu gehen. Interessanterweise gab es dann irgendwann einen Song, der auch noch online ist. Ich liebe den Song immer noch, weil er halt einfach auch Teil von mir ist und Teil von meiner Reise. Das heißt, er wird online bleiben. Live spiele ich ihn nicht mehr, aber heißt Durch die Stadt. Alles, was in diesem Song gesagt wird, hat meinen Lifestyle wiedergespiegelt. Ich hatte immer irgendwie hübsche Mädels um mich rumlaufen. Ich war bekannt als der Partykönig und habe halt das auch in diesem Track vor allem richtig richtig niedergeschrieben und authentisch rübergebracht. Und da kommen wir genau zum Punkt. Mir hat dann mal jemand, auch der schon ein bisschen älter ist, gesagt, Butschi, weißt du, das ist ein richtig geiler Song, der macht richtig Laune zum Hören. Mhm. Weißt du, was das Problem ist? Davor habe ich immer so geglaubt, ja, der will halt auch zu dieser Szene gehören und der rappt da drüber und so. Aber jetzt bist es halt du. Jetzt hat es komplett deine Persönlichkeit eingenommen. Mhm. Und dann war mir schon so klar, okay, also ab diesem Punkt kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Dann sind noch ein paar andere Sachen passiert, die dann irgendwann zum 31.12. hingeführt haben. Ich sage immer, Menschen verändern sich unter zwei Umständen. Entweder Leidensdruck ist zu groß, es geht nicht mehr. Oder Begeisterung für ein neues Ziel. Auf einmal gibt es wieder was, wo es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Und ich glaube, der Grund, warum ich es auch ohne Therapie, also ich habe mich auch schon mal bei einer Therapie angemeldet und habe es dann aber nie durchgezogen.
Bist du hingegangen?
Nee.
Okay.
Ich habe nur mal angerufen. Die Entscheidung, dass ich aufhöre, die hat Weihnachten stattgefunden. Weil Weihnachten 2021 war ich zu Hause bei meinen Eltern. Ich war da gerade in einem Praktikum bei einem Startup in Marketing, wo ich irgendwie so gedacht habe, ey, da gehöre ich hin, Marketing, kreativer Typ und so. Und ich habe dann verstanden, innerhalb dieses Praktikums, wo ich gesagt habe, ey, das sollte jetzt eigentlich meine Erfüllung sein, dass ich in dem Leben, in dem ich mich gerade befinde, nicht glücklich werde. Und ich hatte ja die Musik schon. Ich habe mir nur nicht geglaubt, dass es funktionieren kann. Und Weihnachten 2021 war ich eben am besagten Tiefpunkt, weil ich es da nicht mal mehr von meinen Eltern verstecken konnte. Weil meine Eltern mir ins Gesicht geguckt haben und gesehen haben, da sitzt ein aufgequollener, versoffener Typ, der gerade echt komplett lost in seinem Leben ist und gar nicht weiß, wohin. Mhm. Eigentlich wusste ich, wohin. Ich habe mir aber nicht geglaubt, dass dieser Weg geht. Mhm. Und dann kam die glückliche Fügung, dass es ein Kumpel von mir, Dream, mittlerweile echt deutschlandweit bekannt, dass der es geschafft hat. Und ich habe es dann halt gesehen mit eigenen Augen, es geht. Und dann habe ich einfach geguckt, okay, was hat er anders gemacht als ich? Er war halt nicht die ganze Zeit auf irgendwelchen Partys und ist im Nachtleben von Regensburg abgestürzt, sondern er war zu Hause und hat ganz klar seinen Weg verfolgt. Und ab dem Moment habe ich gecheckt, okay, so ein bisschen trinken ist nicht mehr. Ich weiß eigentlich, wohin ich will und ich kompensiere aber ein Leben, worauf ich keine Lust habe. Und dann habe ich eben aufgehört und habe gesagt, ich stecke meine komplette Energie in die Musik rein.
Und wer hat dir dabei geholfen, wenn du keine Therapie gemacht hast und deine Eltern sozusagen jetzt schienen ja nicht deine ersten AnsprechpartnerInnen gewesen zu sein?
Ich sage immer, auch viele Leute, die Angst haben, aufhören zu trinken, weil sie denken, ja, Freunde und so gehen. Ja, Freunde gehen, aber nicht Freunde gehen. Also Suff-Freunde gehen oder Leute, die eigentlich nur in deinem Leben sind, weil du mit ihnen Alkohol konsumierst. Aber echte Freunde werden dich immer unterstützen.
Ja. Du lebst in Berlin, egal, oder auch selbst wenn du in München leben würdest, in Frankfurt, in Hamburg, die Versuchung, Alkohol zu trinken, ist ja riesengroß. Ja. Du hast ja nach wie vor auch einen Freundeskreis, wo ich nehme an, auch Alkohol getrunken wird. Wie schaffst du es da jetzt, abstinent zu bleiben? Trinkst du alkoholfreie Getränke, also jetzt nicht Apfelschorle und Spezi, sondern sowas wie alkoholfreies Bier, oder lässt du das auch sein?
Nee, trinke ich, weil ich auch den Aspekt des Biertrinkens gemeinsam echt gern mag. Und wie schaffe ich das? Naja, sobald ich es aus meiner Persönlichkeit entfernt habe, dass es nicht mal mehr eine Option wäre, das zu trinken, ist es mir auch gar nicht mehr so schwer gefallen. Davor leider immer. Davor habe ich mich immer wieder überreden lassen. Und das ist auch, wenn mich Leute fragen, das ist doch voll krass, jeder wird dich doch zum Trinken überreden. Nee, wenn du ein Machtwort sprichst und sagst so, nee, also ich trinke gar nicht mehr, dann trauen sich das die Leute gar nicht. Es ist nur, wenn du dir selbst noch nicht sicher bist.
Aber du merkst schon, dass sozusagen die Gesellschaft das von dir erwartet. Du hast irgendwie eine Release-Party oder sowas und dann fragen dich Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, und was wollen wir eigentlich den Leuten zum Trinken anbieten oder irgendwie sowas in der Richtung.
Aber weißt du, was das Gute ist? In dem Moment, wo ich damit öffentlich gehe, jetzt hier in einem Radio-Interview sitze, Millionen von Views mit diesem Thema auf den sozialen Netzwerken, weiß es halt eigentlich jeder. Und wenn nicht, dann erkläre ich es ihm kurz und dann ist es eigentlich damit auch schon getan.
Hat sich deine Musik verändert?
Ja, auf jeden Fall.
Ist sie fröhlicher geworden?
Ja, ich habe tatsächlich, als ich dann aufgehört habe, wusste ich aber auch noch nicht, über was ich jetzt eigentlich rappen, singen soll, weil es war halt, keine Ahnung, es war wie so ein Programm, was abläuft, so ja, darüber rappt man, singt man, man hat es von außen auch gehört, also jeder macht das, also muss ich das auch machen. Und dann habe ich tatsächlich danach noch immer noch so Musik gemacht, bis dann irgendwann mal jemand gesagt hat so, ey, du kannst doch jetzt nicht mehr nichts trinken und noch dieselbe Musik machen. Und dann dachte ich, stimmt. Und dann dachte ich mir mal, okay, ich schreibe jetzt einen Song darüber, wie sich das gerade in der Kennenlernphase mit meiner jetzigen Freundin Helena anfühlt. Der Song heißt Bereit und der ist halt voll happy und positiv, was früher halt eigentlich immer nur so negativ war, negativ war für Drogen, scheiß Leben und so weiter, womit sich auch viele identifizieren können. Aber ich habe gemerkt, oh, es gibt aber auch eine riesen Zielgruppe dafür, die sich gern das Positive anhören. Und also hat sich die Musik auf jeden Fall zum Positiven verändert. Und ich habe auch durch das Selbstbewusstsein, was immer mehr kommt, je länger du nüchtern du bist, auch gecheckt, okay, ich kann auch diese Sachen aus dem Poetry Slam, die ich früher gemacht habe, einfach so wirkliche Texte mit echten Themen, auch das kann ich ansprechen und ich traue mich das jetzt. Und früher habe ich mich halt auch immer hinter dem Alkohol versteckt. Es ist leicht, einen Partysong zu schreiben über Alkohol. Es ist nicht so leicht, dasselbe Gefühl hinzubekommen, ohne dass du das erwähnen musst. Aber wenn du das schaffst, dann erreichst du nochmal viel mehr Leute.
Sag Bucci.
Sag Bucci.
Hat uns erzählt von seiner Reise weg vom Alkohol. Danke dir für deinen Besuch.
Gerne, danke.
Deutschlandfunk Nova.
So, jetzt haben wir gehört, wie das bei Bucci abgelaufen ist, nachdem er erst zu viel und jetzt inzwischen gar nichts mehr trinkt. Wir haben aber auch euch gefragt, wie ihr euren Alkoholkonsum so einschätzt.
Also ich trinke tatsächlich gar keinen Alkohol und das schon seit 2 Jahren nicht.
Ja, ich würde sagen, vielleicht so ein, vielleicht auch zweimal die Woche, aber jetzt nicht immer, auch nicht, wenn man sich immer abends mit Freunden trifft dann.
Also ich trinke so ein Bierchen wahrscheinlich auf jeden Fall alle 2 Tage.
Das ist schon ein bisschen untertrieben.
Ja, ich wollte mal so safe.
Du trinkst jeden Tag ein Bierchen.
Ja, okay, ich trinke jeden Tag ein Bierchen.
Wie man erkennen kann, ob der eigene Alkoholkonsum kritisch hoch ist, das hören wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist gerade wieder Oktoberfestzeit und nicht nur da, sondern eigentlich das ganze Jahr über ist der Alkohol in Deutschland ziemlich beliebt. Seit Jahren belegt Deutschland bzw. die Menschen in Deutschland zuverlässig einen der vorderen Plätze auf diversen Listen, wenn es um Alkoholkonsum geht. Das schwankt immer so ein bisschen, aber so als Faustregel kann man sagen, so zwischen 10 und 12 Liter rein Alkohol nehmen wir im Schnitt zu uns. Das kann man jetzt umrechnen. Am Ende kommt man meistens auf so eine Badewanne voll Bier, die jeder von uns und jede von uns im Schnitt trinkt. Und da einige gar nichts trinken, müssen andere also sehr, sehr viel trinken. Wie viel aber ist zu viel? Ab wann wird Alkoholkonsum tatsächlich kritisch? Welche Anzeichen gibt es dafür? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Stefanie Bötsch. Sie ist Suchttherapeutin, sie ist Sozialarbeiterin und betreibt einen Podcast zum Thema, der heißt Psychoaktiv. Hallo Stefanie.
Hallo.
Wann ist denn aus deiner Suchttherapeutinnen-Sicht zu viel Alkohol?
Das ist immer eine sehr gute Frage, weil wenn ich diese Frage gestellt bekomme, wünschen sich meistens die Menschen, dass ich eine ganz genaue Anzahl sage. Und die gibt es ja auch von der WHO, die sagt, ein risikoarmer Konsum liegt bei einem kleinen Bier pro Tag bei Frauen und 2 kleinen Bieren pro Tag bei Männern. Allerdings ist ja da der Punkt, dass Menschen ja extremst unterschiedlich sind und mit diesen 1 kleinen Bier pro Tag beziehungsweise 2 kleinen Bier pro Tag, da wird ja eher drauf geschaut, was so körperlich als risikoarm zählt. Deswegen ist das mengenmäßig meiner Meinung nach nur so eine Richtmenge, aber eigentlich ist ja die viel wichtigere Frage immer, wie fühle ich mich ganz persönlich mit meinem Konsum? Erstmal ganz egal, wie hoch oder niedrig der ist. Und da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, das zum Beispiel zu reflektieren. Und das ist einfach, indem man sich mal überlegt, okay, für was konsumiere ich Alkohol? Nehmen wir einfach mal das Beispiel Entspannung. Und dann frage ich mich in der zweiten Runde, was mache ich denn sonst noch, um mich zu entspannen? Und wenn ich da jetzt eine lange Liste habe, sei es Yoga oder mit Freunden treffen oder Sport machen oder vielleicht auch mal eine Serie gucken, dann ist sozusagen Alkohol nur ein ganz kleiner Teil. Wenn mir aber gar nichts anderes einfällt oder alles irgendwie in Begleitung mit Alkohol passiert, dann merkt man da schon mal, dass ich in dem Themenbereich extremst abhängig bin vom Alkohol, weil ich mich ohne Alkohol gar nicht mehr entspannen kann. Und so kann man vielleicht sich selbst ein bisschen reflektieren, wie geht es mir eigentlich selbst mit dem Alkohol und was für einen Platz hat der eigentlich in meinem Leben?
Okay, also was ist jetzt aber, wenn Leute sagen, du, ich trinke halt gerne Alkohol und mir macht es auch nichts aus, wenn ich mal einen Kater habe oder wenn ich nur mich dadurch entspannen kann. Was entgegnest du denen dann?
Dann entgegne ich denen meistens, dass wenn sie das für sich wirklich so empfinden, dass das auch erstmal okay ist, weil ich bin niemand, auch als Suchttherapeutin, die den Menschen diktiert, ob sie ein Problem haben oder nicht, sondern es gilt immer sehr, das für sich selbst zu reflektieren. Trotz allem würde ich alle einladen, wirklich auch mal auf verschiedenen Perspektiven Perspektiven den Alkoholkonsum zu betrachten, weil es ist ja auch immer eine große Frage, in welchem Umfeld man unterwegs ist, wie viel da getrunken wird und wie viel man das normal ist. Und häufig stellt man sich gar nicht wirklich ehrlich die Frage, welchen Teil Alkohol wirklich in seinem Leben hat und wie wichtig bzw. unwichtig das für einen ist.
Jetzt haben wir aber das Thema Selbsteinschätzung, lassen wir jetzt sozusagen mal beiseite, weil das kann offensichtlich ganz stark sich unterscheiden. Was aber, wenn jetzt jemand anders sagt, also ich finde deinen Alkoholkonsum problematisch, weil der auch Auswirkungen auf mich und auf unser Zusammenleben hat. Wie geht man da vor?
Also das ist natürlich schon mal ein großes Warnsignal und sollte für einen selbst auch wirklich ein großes Warnsignal sein und ist auch in vielen Tests auch wirklich einer der Aspekte, die als Messinstrument genutzt wird, also ob andere Personen den Alkohol auch schon mal kritisch angemerkt haben. Das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen und dann vielleicht auch mal den Weg in die Drogenberatung machen oder in die Suchtberatung machen und dort vielleicht auch mal mit einer Fachperson den eigenen Konsum reflektieren.
Und was macht man dann bei dir zum Beispiel? Du hast ja auch schon Menschen mit einer Alkoholsucht beraten. Wie geht man dann vor? Was ist der erste Schritt?
Der erste Schritt ist erstmal ja eine gewisse Inventur zu machen und wirklich mal zu gucken, okay, wie viel konsumiere ich eigentlich wirklich und zu welchen Gründen konsumiere ich? Also erstmal schaue ich gemeinsam mit meinen Klienten, welche Funktion hat eigentlich der Alkohol für mich? Und dann, wie ich das auch schon am Anfang des Gesprächs erklärt habe, versuchen wir da sozusagen neue Methoden zu finden, um eben auch nüchtern die verschiedenen Lebensbereiche auszufüllen. Das wäre so, was ich meistens meinen Klienten ganz am Anfang anbiete, so die ersten Schritte zu gehen. Und dann wird natürlich geschaut, reicht es auch zur Veränderung oder braucht man vielleicht sogar noch mehr Hilfen, weil zum Beispiel Drogenberatung natürlich auch dazu da sind, dass man eventuell in eine Suchttherapie vermittelt wird. Aber das ist dann immer erst der nächste Schritt. Im ersten Schritt schaut man immer gemeinsam mit dem Klienten, was eigentlich sinnvoll wäre für die Person, dass es ihr besser geht mit dem Konsum und vielleicht auch die Person, die das kritisch angemerkt hat, wenn es zum Beispiel der Partner oder die Partnerin ist, die lade ich dann in der Regel auch dann mal zu einem gemeinsamen Gespräch ein, um ja an der Situation zu arbeiten, weil der Alkoholkonsum ist in der Regel nicht nur was, was einen selbst betrifft, sondern meistens das ganze Umfeld mit, wenn das eben in der Abhängigkeit rutscht.
Ja, aber gerade dieses Umfeld ist ja, ich habe es eingangs ja auch schon erwähnt, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern ja sehr alkoholfreundlich. Wie kriegt man denn da eine Distanz zwischen sich und dem gesellschaftlichen Mainstream?
Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage oder noch eine sehr schwierige Frage. Es ist ja so, dass in Deutschland tatsächlich ein extremst konsumfreudiges Land ist. Es ist fast abstrus, dass wenn man seinen Alkoholkonsum verändern möchte, kann es durchaus sein, dass man von seinem Umfeld eher auf negatives Feedback stößt, was ja wirklich verrückt ist. Stellt euch das vielleicht einfach mal mit Nikotin vor, wenn man jemand sagt, man hört auf zu rauchen und alle würden sagen, was, wieso, rauch doch weiter. Das könnte man sich gar nicht vorstellen, aber so ist es halt tatsächlich für viele Menschen, die mit dem Alkohol aufhören möchten. Ja. Und da finde ich, ist Gesellschaft und Politik erstmal gefragt, aber das bringt mir persönlich in meiner Situation jetzt erstmal nichts. Und da würde ich einfach immer auch anraten, sich Menschen zu suchen, die in ähnlichen Situationen sind oder auch einfach nüchtern leben. Muss ja nicht immer auch eine Abhängigkeit oder ein problematischer Konsum dahinter stecken. Und da, das ist das Schöne, gibt es ja auch immer mehr Bewegung in Deutschland, dass es in den Großstädten auch wirklich nüchterne Events gibt, dass es Treffen gibt und dass man sich auch online gut verknüpfen kann und natürlich auch Selbsthilfegruppen. Also da findet man zum Glück inzwischen deutlich einfacher als vielleicht auch noch früher Gleichgesinnte, mit denen man dann auch einfach ja sich connecten kann.
Ja, vor dem Hintergrund, mir ist aufgefallen, dass es das Angebot von alkoholfreien Bieren oder auch alkoholfreier Wein und Sekt und überhaupt sonstigen früher alkoholhaltigen Getränken immens angestiegen ist in den vergangenen 2, 3 Jahren. Ist das so ein bisschen sich selbst in die Tasche lügen oder ist das ein wirklich gutes Alternativangebot, wo du sagst, jawohl, die Menschen haben vielleicht Bock auf den Geschmack, aber gar nicht so Lust auf die Umdrehungen, die da in den Flaschen mit drin sind.
Das ist immer eine Sache der Perspektive. Ich finde es grundlegend erstmal eine super Alternative. Aber natürlich, wenn es darum geht, dass man wirklich eine Abhängigkeitserkrankung hat, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil es gibt wirklich Menschen, die dann das alkoholfreie Bier triggert und man dann eben ganz dolle Lust hat, wirklich ein alkoholisches Getränk zu sich zu nehmen. Das ist dann so ein bisschen die andere Seite. Aber grundlegend sehe ich es durchaus als positive Entwicklung, dass alkoholfreie Getränke, auch wenn es eine Nachahmung von alkoholischen Getränken ist, erstmal so weit verfügbar wird und auch immer mehr ja, in wird, wenn man so sagen möchte.
Ja. Zum Schluss, Stefanie, wir erreichen dich ja jetzt an einem ganz fernen Ort, auch wenn es vielleicht gar nicht so klingen mag, als wärst du so wahnsinnig weit weg. Du bist gerade in der Mongolei und bist da ja schon einen ganzen weiten Weg gefahren mit deinem Camper. Was hast du auf dieser Reise jetzt an unterschiedlichen Einstellungen zum Alkohol mitbekommen, vielleicht auch seitens der Politik, wo du sagst, warum machen wir das eigentlich in Deutschland nicht? Zum Beispiel Alkohol erst ab 18 oder vielleicht sogar erst ab 21 freizugeben.
Da ist mir tatsächlich schon einiges über den Weg gelaufen. Das erste ist, ich bin ja auch ein paar Länder, zum Beispiel die Türkei, die deutlich islamischer geprägt ist, durchgefahren. Und da hat man richtig gemerkt, wie wenig Alkohol im Alltag eine Rolle spielt. Also man geht in den Supermarkt, da gibt es keinen Alkohol oder es ist extremst teuer. Und das sind ja auch so Rahmenbedingungen, die ja das Alkoholkaufen deutlich erschwert und nicht mehr so einfach zugänglich macht, anstatt bei uns in Deutschland, wo es das wirklich noch bis an den Supermarktkassen einem hinterhergeschmissen wird. Und das andere ist aber auch die Feierkultur. Und ich glaube, das darf man wirklich auch nicht vergessen, dass natürlich in Gesellschaften, wo Alkohol nicht so eine große Rolle gespielt wird, anders gefeiert wird, zum Beispiel mit sehr viel Essen oder halt einfach anders Festlichkeiten ausgerichtet wird. Und wir in Deutschland, wir kleben so am Alkohol fest. Immer wenn irgendwas Tolles passiert, muss da gleich angestoßen werden. Wir haben das so in unseren Alltag gekettet, dass mir das echt, auch vor allem wenn man so die anderen Kulturen sieht, echt manchmal wehtut, wo ich mir denke, hey, wir müssen da echt als Gesellschaft aufwachen und Alternativen finden. Ja, einfach den Alkohol auch bis zu einem gewissen Grad gesellschaftlich loslassen. Aber das fällt uns unfassbar schwer.
Sagt Stefanie Bötsch. Sie ist Suchttherapeutin, Sozialarbeiterin und betreibt den Podcast Psychoaktiv. Danke dir.
Dankeschön.
Und gute Reise weiterhin.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Solltet ihr beim Hören jetzt gemerkt haben, oh, das könnte mich betreffen, dann schaut gerne einfach ins Netz. Es gibt da ziemlich viele Organisationen, die einem helfen. Blaues Kreuz, Caritas und so weiter. Das ist auf jeden Fall immer einen Klick wert, sich da mal zu informieren und sich vielleicht auch zu überlegen, gehe ich da vielleicht mal hin und hole mir Hilfe. Was aber immer hilft, ist, mit anderen Menschen mal drüber reden, auch wenn es vielen sehr, sehr schwer fällt. Es hilft. Das kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall euch noch mitgeben. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören, auch bei diesem schwierigen Thema. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.